Ja, vielleicht habt ihr auch schon von der aktuellen Studie der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg gehört. Die sorgt derzeit für Angst und Schrecken. Laut dieser Studie werden alle derzeit lebenden 7 Milliarden Menschen sterben. Früher oder später. Und zwar ausnahmslos an den verschiedenen Todesarten. Und Experten rechnen deshalb schon mit einer Massenpanik. Zu dieser schrecklichen Erkenntnis ist der Professor Hartmut Bichnowski gekommen, nachdem er jahrelang alle Geburten- und Sterberegister aus aller Welt ausgewertet hat. Es ist furchtbar, bestätigt Bichnowski. Wir haben festgestellt, dass bislang noch jeder einzelne Mensch früher oder später gestorben ist. Sei es an einer Krankheit, an Altersschwäche, an einem Gewaltverbrechen oder einem Unfall. Die menschliche Sterblichkeitsrate liegt damit sage und schreibe bei 100%. Ja, wir können diesen Wissenschaftler nun natürlich Panikmache vorwerfen, aber ich denke, diese erschreckenden Zahlen, die können wir nicht widerlegen. Und das ist eine schlechte Nachricht, die ich gleich zu Beginn dieser Predigt habe. Aber wir Christen, wir haben ja eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was wir gerade gehört haben. Wir glauben, dass das noch nicht alles ist. Wir glauben, dass es hinter dem Horizont weitergeht, dass es eine Ewigkeit gibt. Und wo wir diese Ewigkeit verbringen, das ist deshalb, ich glaube, eines der elementarsten Fragen überhaupt. Aber ehrlich gesagt habe ich manchmal den Eindruck, dass wir Christen das auch ganz gerne verdrängen. Wenn wir eine Urlaubsreise machen, dann wälzen wir schon wochenlang vorher die Prospekte. Aber da, wo wir die Ewigkeit verbringen, damit beschäftigen wir uns manchmal ganz schön wenig. Und ich möchte heute versuchen, in dieser Predigt neugierig zu machen auf den Himmel. Und glaubt mir, das ist also ein wirklich spannendes Thema. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal in der Bibel nachzuforschen, was darüber steht. Und dann auch zu erfahren, welche besondere Hoffnung auch davon ausgeht. Das Lesen von Kolosser 3, Vers 1 hat mich angeregt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dort steht, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und das ist eine klare Aufforderung, unser Leben nach dem auszurichten, was im Himmel ist. Und untermauert wird das auch in dem folgenden Vers, in dem es heißt, sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Ja, und ich denke, wenn wir an ein Leben nach dem Tod glauben, dann ist es sicherlich sinnvoll, sich auch einmal Gedanken darüber zu machen. Und ich möchte jetzt kurz mit uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass durch dich auch so diese Hoffnung besteht auf ein ewiges Leben. Und ich danke dir, dass du das ermöglicht hast. Und Herr, wir wissen, dass es manchmal auch unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und deshalb bitte ich dich, dass du jetzt auch so mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Ich bitte dich, dass du uns die Offenheit von Ohren und Herzen schenkst und dass wir diese Hoffnung erleben und spüren können und dass wir diese Hoffnung auch weitertragen können in unser Leben und auch in das Leben anderer. Amen. In Johannes 5, Vers 24 steht, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist eine ganz klare Aussage. Wer an Jesus glaubt, wer glaubt an das, was in der Bibel steht, der hat das ewige Leben. Egal, was für ein Mensch er war oder ist, ob er jung ist oder alt, ob er arm ist oder reich, egal welche Hautfarbe er hat das ewige Leben, wenn er auf das Wort hört und glaubt. Die Realität ist aber doch eher so, dass das Leben oder dass wir manchmal so tun, als wenn das Leben, was wir jetzt führen, das einzige ist, was wir haben. Die meisten empfinden überhaupt keine Freude, wenn sie an den Himmel denken. Wir bauen Häuser und gerade so wie Ostfriesen sind ja dafür bekannt, dass diese Häuser auch so stabil sind, dass sie nicht nur die eigene Generation durchhalten, sondern auch mehrere Generationen. Wir sammeln Güter, wir schließen Versicherungen ab und wir suchen Zerstreuung, wir arbeiten viel. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir einmal versuchen, unser Leben vom Ende her zu betrachten. Unabhängig vom Alter. Auch ich habe durchaus vor, noch ein paar Jahre auf dieser Erde zu weilen. Möchte viel erleben mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Aber man weiß es eben nicht, wie alt man wird. Denken wir an das Ergebnis der Studie. Was bleibt am Ende außer einem Strich auf meinem Grabstein, der zwischen Geburtsdatum und Sterbedatum steht? Ein Strich für ein ganz bewegtes Leben, mehr nicht. Das ist alles, was am Ende bleibt. Ein Strich. Oder was werde ich am Ende meines Lebens sagen? So ein Mist, hätte ich nur mehr Zeit im Büro verbracht. Oder hätte ich nur mehr gearbeitet. Hätte ich nur mehr Geld gespart. Hätte ich nur mehr einen drauf gemacht. Oder werde ich belastet sein mit dem, was ich hätte bei Zeiten erledigen und klären können. Aber für das es nun zu spät ist. Oder werde ich mich mit Freuden an die Erlebnisse und Beziehungen erinnern, werde ich sagen, dass ich in meinem Leben den Glauben an Jesus Christus, die Quelle des Lebens, gefunden habe. Und dieser Glaube ist auch wahr, der mich durchs Leben getragen hat. Und wird es denn dieser Glaube sein, der mir auch die Zuversicht gibt, ein ewiges Leben bei dem Herrn zu erleben. Das Problem, was wir mit dem ewigen Leben haben, liegt an unserer begrenzten Vorstellungskraft. Und ich denke, es muss uns auch klar sein, dass es Grenzen gibt für unser Reden und darüber, was nach der Vollendung der Welt passiert und was uns dort erwartet. Und eine Grenze besteht darin, dass es außer Jesus Christus keinen Menschen gibt, der aus der Erfahrung heraus berichten kann. Dann ist es noch nie wieder jemand zurückgekommen, um von dem eigenen Erleben davon zu berichten. Sicher, es gibt Menschen, die haben solche Nahtoderlebnisse gehabt und sie waren schon mal klinisch tot. Und sie wurden dann wieder zurück ins Leben geholt. Und was sie uns erzählen, das ist bestimmt ganz eindrucksvoll und das enthält bestimmt auch den ein oder anderen Hinweis. Aber wirklich beantworten, was im Leben nach dem Tod passiert, kann uns das nicht. Sie waren eben schon fast tot, aber eben noch nicht ganz. Sie standen sozusagen so kurz vor der Eingangstür, aber so durchgegangen sind sie noch nicht. Wenn wir also darüber nachdenken, was wir für die Vollendung der Schöpfung und dem eigenen Leben erhoffen dürfen, dann können wir das nur so tun, dass wir die Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, weiterdenken, sozusagen auch verlängern in die Ewigkeit hinein. Und wir können es nur an dem Leben von Jesus festmachen. Denn er ist der Einzige, der bislang zurückgekommen ist und zurückkommen wird. Die zweite Grenze besteht darin, dass wir nur in der Dimension von Raum und Zeit denken können und reden können und uns die Ewigkeit überhaupt nicht vorstellen können. Ewigkeit ist nicht einfach nur so eine endlos lange Zeit. Die Zeit wird auch in der Ewigkeit nicht stehen bleiben. Es geht weiter. Und dazu gibt es in der Bibel einige Hinweise. In der Offenbarung steht, dass der Baum des Lebens jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Und es heißt, dass wir Gott von einem Neumond nach dem anderen und einem Sabbat nach dem anderen anbeten werden. Und es steht geschrieben, dass es Musik geben wird. Und auch wenn ich nicht viel Ahnung von Musik habe, aber eines weiß ich, dass man Musik nur machen kann, wenn man nacheinander bestimmte Takte spielt. Oder ist das falsch, Daniel? Ja. Und das muss in einer zeitlichen Folge geschehen, sonst klingt das auch nicht so ganz gut. Und ich meine, das sind schon so deutliche Zeichen, dass es auch die Dimension Zeit in der Ewigkeit geben wird. Und auch wenn das schwierig für uns wird, das zu verstehen, dass diese Zeit nie enden wird. Aber nur weil wir das nicht verstehen können, bedeutet das nicht, dass es das nicht gibt. Und deshalb, wenn wir uns auch diese Einschränkungen bewusst sind, brauchen wir nicht fassungslos werden und nur weil das Leben hier für jeden mal zu Ende geht, sondern wir können unserer Hoffnung auf die Auferstehung und auf dem ewigen Leben genaue Konturen geben. Wir dürfen uns Bilder machen nach dem, was uns in der Bibel darüber gesagt wird. Denn wir können uns einfach nicht erhoffen, was wir uns auch nicht vorstellen können. Und deshalb hat Gott uns so ein paar Einblicke sozusagen in den Himmel gegeben, um uns neugierig zu machen und uns auch Hoffnung zu geben. Im Hauskreis habe ich neulich gehört, dass es 700 Bibelstellen gibt, in denen das Wort Ewigkeit vorkommt. Das ist also eine ganze Menge. Und ich glaube, dass sich das nicht in dem Maße in Predigten, in christlicher Literatur, in den Vorträgen und so weiter widerspiegelt. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir uns das nicht vorstellen können und auch nicht wollen. Aber ehrlich gesagt, bei 700 Bibelstellen kann man schon den Eindruck bekommen, dass Gott uns etwas darüber sagen will. Oder seht ihr das anders? Wenn wir also sagen, wir wollen uns den Himmel nicht vorstellen, dann nehmen wir uns auch etwas. Dann nehmen wir uns die Begeisterung für alles das, was Gott für uns in der Ewigkeit vorbereitet hat. Und wenn der Himmel etwas ist, was uns überhaupt nicht erreicht, dann ist es uns fremd und dann kann es uns auch Angst machen. Und ja, deshalb möchte ich gleich damit anfangen Und ich lese jetzt aus Jesaja 65, Verse 17 und folgende. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken wird, noch zu Herzen nehmen, sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem, das ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und sie sollen nicht mehr drinnen gehört werden, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen nicht mehr da sein Kinder, die ihre Tage nicht erreichen, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die Knaben von 100 Jahren sollen sterben und die Sünder von 100 Jahren sollen verflucht sein. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und derselbigen Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, dass ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, dass ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei meinen Auserwählten. Sie sollen nicht umsonst arbeiten, noch unzeitige Geburt gebärden, denn sie sind der Same des Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen mit ihnen. Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm Wolf und Lamm sollen weiden zugleich. Der Löwe wird Stroh essen wie ein Rind, und die Schlange soll Erde essen. Sie werden nicht schaden noch verderben auf meinem ganz heiligen Berge, spricht der Herr. Was ist da gemeint, wenn von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gesprochen wird? Wie stellen wir uns den neuen Himmel und die neue Erde vor? Wir hatten das neulich als Thema im Hauskreis und Frank berichtete, dass er mit jemand über den Glauben gesprochen hat und wie toll das alles ist, so zu glauben. Und dass, wenn man glaubt, dass man dennoch so das ewige Leben so on top so dazu bekommt, hat er ihm gesagt. Und dann hat sein Gegenüber gesagt, das will ich gar nicht haben. Die Frage ist ja, wollen wir es haben? Ist es erstrebenswert, so den ganzen Tag auf einer Wolke zu sitzen, so Harfe zu spielen, im Chor zu singen? Nicht? Unsere Chormitglieder, Uwe, ich weiß nicht, wo er ist, der wird sicher sagen, tolle Sache, das ist genau mein Ding. Aber ehrlich gesagt, für mich ist das nichts. Und ich glaube, so wird es auch nicht sein, wenn wir im Himmel sind. Ich glaube, wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und das ist eben nur der Anfang. Denn das ewige Leben beginnt erst nach der Auferstehung der Toten. Dann werden wir auf die ewige Erde kommen und die wird besser sein als alles das, was wir bisher gesehen und erlebt haben. Vor ein paar Jahren waren meine Frau und ich im Yosemite Nationalpark und das war richtig wunderschön. Da sind also ganz tolle Waldgebiete, die grenzen an riesige Schluchten und Canyons und von denen man so ins Tal gucken kann. Wälder, kleine Bäche, Flüsse und dann diese berühmten Yosemite Falls, die kommen also von 500 Meter oben herunter, diese Wasserfälle, das sind eines der höchsten Wasserfälle der Welt. Und das hat uns wirklich so den Atem verschlagen. Und ich kann mich da an einen Moment erinnern, da standen wir oben auf dem Berg und haben so runtergeguckt und wir sahen so, wir waren auch ganz alleine, strahlend blauer Himmel und wir sahen so dieses Panorama und das hat uns wirklich für einen Moment den Atem verschlagen und wir waren wirklich ganz beeindruckt auch in diesem Moment von Gottes Schöpfung. Und das war so ungefähr Halbzeit im Urlaub und ja, da haben wir eigentlich gesagt, das ist so schön hier. wollen wir nicht hier bleiben? Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs. Eigentlich kann doch jetzt nichts mehr kommen. Ja, wir haben uns dann doch anders entschlossen. Wir haben dann noch ein paar Holländer kennengelernt und er sagt, das könnt ihr nicht machen, ihr müsst weiter. Und dann haben wir das auch gemacht. Und wir haben also uns eben anders entschlossen und standen ein paar Tage später dann am Grand Canyon und waren wieder so wuff, überrascht von dem, wie Gottes Erde eben auch so ausgestattet ist und mit welcher Vielfalt. Und ich glaube, solche Momente, das ist auch schon so ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Momente, die man einfach festhalten möchte. Und ihr wisst es vielleicht, den Jüngern, denen ist es ja auch so ergangen, als sie mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Und da wird uns auch so ein Einblick in die Herrlichkeit gegeben. In Matthäus 17, Vers 1 bis 9 steht, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und dessen Bruder und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Sie redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Denke, diese sogenannte Verklärung soll uns zeigen, dass es wirklich so hinter dem Horizont weitergeht. Dass wir für die ewige Herrlichkeit auch vorgesehen sind. Und uns wird hier ausdrücklich Mose und Elia vor Augen geführt. Hier stehen Personen, die seit Jahrhunderten tot waren. Mose war seit 1200 Jahren tot. Elia lebte 900 Jahre vor Christus. Und jetzt stehen sie auf dem Berg der Verklärung und sie reden mit Jesus. Das Lukas-Evangelium berichtet, dass Jesus, Elia und Mose in der Herrlichkeit erschienen sind. Und hier sehen wir auch so eine Vorschau auf die Zukunft. Wir werden Jesus in seiner Herrlichkeit sehen und selber auch zu seiner Herrlichkeit gehören. Die Jünger, die waren davon so überwältigt, dass sie gleich da bleiben wollen. Das war für sie so schön und so beeindruckend. Aber zurück zum Text. Wenn in diesem Text gesprochen wird, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird, dann zeigt das darauf hin, dass es nicht nur repariert wird. Das, was die Menschen im Laufe der Generationen zerstört haben, wird ganz neu gemacht. Besser gemacht, als es jemals war. Die alte Erde wird sterben, so wie auch wir sterben, so wie ich auch sterbe. Aber Gott wird eine neue wiederherstellen. Und diese Erde, die wird in allem perfekt sein. Alles, was seit dem Sündenfall von den Menschen kaputt gemacht worden ist, wird Gott neu machen. Es wird Landschaften geben, die besser und schöner sind als alles das, was wir bislang gesehen haben. Es wird Weinberge geben, es wird Flüsse geben, Seen und auch die Natur, die spielt nicht mehr verrückt, sondern alles, was die Menschen pflanzen, wird gelingen. Und deshalb wird es auch keinen Hunger mehr geben auf dieser neuen Erde. Es wird keine Überschwemmungen mehr geben, keine Dürrekatastrophen und es wird von allem in Fülle geben. Wir haben das gerade gehört, sogar die Tiere werden verändert sein. Sie werden sich nicht gegenseitig mehr zerfleischen. Lamm und Schaf weiden nebeneinander. Und viele von uns haben ja auch so Angst vor Schlangen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die Schlange so ein Symbol des Bösen ist. Und die Schlange wurde ja auch in der Bibel gleich zu Beginn gebraucht vom Teufel. Der Teufel hat in Form einer Schlange Adam und Eva verführt. Und hier hat die Sünde auch so ihren Anfang genommen. Und dieses Böse, das ist auch aus diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde verbannt. Weil den Teufel, dem ist endgültig die Macht genommen. Und das Böse ist wirklich so auch aus dieser Welt verschwunden. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch einen neuen Körper bekommen werden, der besser sein wird als den, den wir jetzt haben. Und dieser Körper wird gesund sein und er wird vital sein. Und ich denke, das ist auch ein Trost für alle Menschen, die schlimm krank sind, die körperliche Leiden haben. Das wird alles weg sein. Und auch alles Böse, was uns hier auf der Erde manchmal das Leben so schwierig macht, das ist weg. Und wenn wir einen neuen Körper bekommen, dann wird trotzdem unsere Identität im Himmel nicht ausgelöscht sein. Vielmehr werden wir als einzelne, unverwechselbare Individuen auferstehen. Das wurde vorhin so deutlich, finde ich, als wir gehört haben, dass die Jünger Mose und Elia als reale Menschen erkannt haben. Und schließlich war Jesus ja auch nach der Auferstehung ein realer Mensch in seinem Auferstehungsleib und man konnte die Nägelmale in seinen Händen sehen. Und er hatte den Körper auch so zum Anfassen. Und Jesus spricht davon, dass Abraham und Isaak und Jakob im Himmel zu Tisch sitzen werden. So steht es in Matthäus 8, Vers 1. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Ich denke, das ist eine Aussage, die wirklich nur Sinn macht, wenn wir als erkennbare Personen existieren. Das heißt, dieser Auferstehungsleib, der wird auch Elemente unseres bisherigen Körpers auch haben. Und trotzdem wird der neue Körper auch völlig neue Eigenschaften haben. Es wird ein vollkommener Körper sein, der unverweslich ist, der völlig verwandelt erscheint, weil alle Elemente der Vergänglichkeit durch den Sündenfall fehlen. Es wird herrlich sein, oder er wird herrlich sein, dieser Körper, und vor Kraft strahlen, nicht altern oder krank sein. So steht es im 1. Korinther 15. Ein Text, den wir meistens zu sehr, sehr traurigen Anlässen hören. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und auferstehen in Kraft. Ja, und so wird es nicht nur mit unserem Körper sein, sondern so wird es auch mit der ganzen Erde sein. Und ich glaube, die Sehnsucht für so ein Leben, für solch ein Leben ist uns ins Herz gelegt worden. Und ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auf der einen Seite lieben wir ja diese Welt, lieben wir diese Erde, auf der wir leben. Und wir lieben unser Zuhause. Und es fällt uns jetzt auch schon schwer, das eines Tages zurückzulassen. Wir möchten es festhalten. Aber es geht nicht. Das ist noch nie jemandem gelungen. Was wir uns von ganzem Herzen wünschen, ist doch, dass wir immer in dieser Welt leben ohne diese schreckliche Sünde, ohne diese zwischenmenschliche Probleme und ohne, dass der Tod immer irgendwo präsent ist. Viele Christen haben einfach eine falsche Vorstellung vom Himmel. Viele glauben, dass wir körperlose Wesen sein werden, die sich an nichts erinnern können. Das wird nicht so sein. Es wird nicht langweilig dort sein. Wir werden viel erleben. Wir werden mit Jesus an unserer Seite essen. Wir werden über das Leben mit ihm sprechen, über unser Leben, was hinter uns liegt. Er wird uns alle Fragen nach dem Warum beantworten. Fragen, auf die ich heute keine Antworten habe. Und dann werden wir Pläne machen für unser Leben, für unsere Zukunft, für das Leben, was vor mir liegt. Ich werde interessante Menschen treffen, die lange vor mir lebten, Orte und Städte sehen, die ich immer sehen wollte, fremde Kulturen kennenlernen oder fremde Gerichte essen. Und das alles werden wir tun mit Jesus an der Seite. Und wir werden jeden Tag etwas Neues erleben. Und wir werden in einer heilen Welt leben. Und wenn ich sage heile Welt, dann meine ich das auch so, dass die wirklich geheilt ist. Nicht nur die Natur, die Menschen, die Beziehungen. Alles, was vorher kaputt war, wird wiederhergestellt. So wie Gott es schon von Anfang der Welt für uns vorgesehen hatte. Er wird es wiederherstellen. Aber dieses Mal wird es nicht die Möglichkeit geben, das wieder kaputt zu machen. Weder durch die Sünde, noch durch den Teufel, noch durch Menschen. Aber das ist noch nicht alles. Ich bin überzeugt davon, dass alles das, was wir hier am Schönen auf der Erde gesehen und erlebt haben, auf der neuen Erde übertroffen wird. Aber das absolute Highlight wird sein, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen werden. Und diese Herrlichkeit wird schöner sein als alles andere. Sie überstrahlt alles. Gott selbst wird bei uns wohnen, heißt es. Gottes Gegenwart wird den ganzen Himmel durchdringen. Gottes Gnade und Güte werden wir jeden Tag sehen und uns auch daran freuen. Wohin wir auch gehen, er wird da sein und wir werden es genießen, in seiner Nähe zu sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich möchte das haben. Egal wie alt man ist, ich denke, diese Hoffnung ist etwas ganz Besonderes und diese Hoffnung, die dürfen wir haben, wenn wir daran glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und diese Hoffnung, ja, die hilft uns auch jetzt schon im Leben. Sie soll uns gelassener machen. Sie soll uns helfen bei allen Sorgen, die wir haben. Und sie soll uns helfen auch bei Leid und bei Schmerz. Und ich wünsche jedem von uns, dass er diese Hoffnung haben kann. Und ich wünsche uns, dass uns das Mut macht. Und ich wünsche uns, dass wenn wir so ganz besondere, schöne, auch heilige Momente erleben, dass wir das schon so als kleinen Vorgeschmack auf die Ewigkeit sehen. Und ich wünsche uns, dass wir danach trachten, dass wir die Nähe Gottes suchen, um jetzt schon so ein Stück von dieser Herrlichkeit zu sehen und zu spüren. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erden ist. Denn euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Amen.